Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gedi Weiß und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin!
Servus.
Hello.
Drei unterschiedliche Arten, Hallo zu sagen.
Ja.
Mag ich. Heute ist nämlich Markus da. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Extra aus, woher bist du extra hergekommen?
Ja, extra aus dem schönen München. Einmal hoch.
Ja. Mag ich sehr. Ja. Danke, dass du da bist. Wir sprechen heute über Storytelling, so grob.
Grob, ja.
Warum? Wie kommen wir zu dem Thema?
Ja, vielleicht reden wir auch gar nicht so viel über Storytelling.
Aha.
Also, weil was, ich weiß nicht, was verbindet ihr mit Storytelling, wenn du den Begriff als erstes
hörst? Oh, das ist eine gute Frage.
Ich verbinde mit Geschichten oder mit Storytelling Lebenserfahrungen, Lebensphasen, einschneidende Erlebnisse im Leben.
Mhm.
So, und dann übertragt das mal in so einen Business-Kontext. Da kommen wir sicherlich dran vorbei.
Ja,
das ist nicht mehr so einfach, aber das ist für mich Storytelling.
Okay, interessant.
Oh, interessant. Für mich ist es was anderes tatsächlich, merke ich gerade.
Okay, ja, genau.
Aber auch unterschiedliche Aspekte, also je nachdem, in welchem Kontext wir Geschichten erzählen. Also wofür erzählen wir die Geschichte? Ist es, um zu erinnern und Geschichten zu überliefern? Ist es, um etwas verständlicher zu machen? Also Kontexte mit einzubetten oder eine Historie aufzubauen oder um nach außen eine Botschaft zu tragen. Also für mich ist da der Unterschied innen und außen nochmal. Also wir erzählen auch unsere eigene Geschichte. Ne? Also die Menschen, die Teil dieser Geschichte waren, würden wahrscheinlich die Geschichte trotzdem auch anders erzählen.
Wo würdet ihr es für euch abgrenzen zu dem Wort Narrativ?
Ach, oh.
Ein Narrativ wäre für mich Teil der Storys.
Für mich ist ein Narrativ eine gesellschaftliche Ebene, also die noch ein Stück weiter geht. Ein Narrativ, das ganz viele Menschen zusammenteilen. Etwas, das vorgegeben ist und eine Art Struktur gibt. Und auch so ein bisschen Regeln beinhaltet fast schon.
Das finde ich spannend, dass du jetzt das Narrativ mit Regeln zusammenfasst.
Ja, finde ich auch spannend.
Für mich war das Wort vielleicht Guidance, also so ein bisschen nicht Richtlinien, klingt jetzt zu streng, aber vielleicht Orientierung in der Geschichte. Mhm. Ich bin gerade irgendwie bei, keine Ahnung, ich gucke Netflix und dann kommt die Narration-Stimme und die gibt mir...
Auch spannend, sehr cool. Ja, ich finde es halt interessant an der Stelle, weil wenn wir über Storytelling reden, dann haben viele erstmal eigentlich nicht die Geschichte im Kopf, sondern die Methode, wie komme ich zur Geschichte. Und das ist ja das, wenn wir jetzt gerade über Storytelling im Business-Kontext dann wieder, wenn man das da einfährt, über was reden wir dann? Ja, wie baue ich meine Geschichte eigentlich auf? Was muss der Organisation erzählt werden? Was muss den Mitarbeitern erzählt werden, dass wir zum Beispiel im Change-Narrativ dann nachher zu irgendetwas hinkommen? Und deswegen so ein bisschen die Einordnung, wo bewegen wir uns gerade, wenn wir über Geschichten reden? Und deswegen, glaube ich, möchte ich gleich Narrativ und Storytelling auch so ein bisschen rausnehmen, sondern lass uns einfach über Geschichten reden und erzählen auch. Also was sind unsere Geschichten? Weil ich finde das viel interessanter, weil das eine ist dann, du kannst methodisch super fein sein und dann baue ich meinen Dreiakter auf und dann habe ich noch ein bisschen Hero's Journey mit drin und dann überlege ich mir, wie baue ich diese Struktur auf. Das ist aber für mich das Handwerk. Aber wir erzählen ja jeden Tag Geschichten. Wir erzählen die ganze Zeit Geschichten über uns, über unsere Familie, über unsere Freunde, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Die Welt erzählt auch die ganze Zeit ihre Geschichten. Und das dann für mich, das sind dann eben diese Narrative, die geformt werden, also diese gemeinsamen Geschichten, wie du ja auch schon gesagt hast, die dann dieses gemeinsame Bild formen, in dem wir uns bewegen und wie wir glauben, unsere Welt wahrzunehmen. Also eigentlich unsere Wahrnehmung, wie ich es ja schon genannt habe, dann so ein bisschen da geformt wird.
Das liebe ich deswegen jetzt schon, weil wir haben da ganz viele auch persönliche Anknüpfungspunkte. Ich habe, seit ich klein war, immer Kurzgeschichten geschrieben und das natürlich eine ganz andere Form. Ne? Also während ich in organisationalen Kontexten, die du jetzt reingefragt hattest, oder gesellschaftliche Geschichten, ist ja was komplett anderes, politische Geschichten.
Voll. Was ich gerade, das sehen jetzt die Menschen nicht auf Kamera und hören die ZuhörerInnen auch, aber hinter dir an der Wand hängt ja hier so ein Bild bei uns im Wohnzimmer, da steht You are the hero of your own story drauf. Das zeigt auch, dass Storytelling hier bei uns in der Familie schon eine Rolle spielt. Und dieses Hero, was du gerade, und ich möchte an dieser Stelle auch deutlich machen, es geht auch um Sheroes. Das erste Mal, als ich über Storytelling mit anderen Personen gesprochen habe, hatten die so Elementen. Ja, jede Geschichte braucht eine Heldin und es braucht einen Turning Point und eine Herausforderung, was zu lösen. Also es gibt ja scheinbar, ja, ich bin da jetzt nicht Fachexperte, das geht ja gerade sehr gut betont, aber scheinbar gibt es so diese Elemente, ohne die eine gute Geschichte, was auch immer das jetzt heißen mag, nicht auskommt.
Ja, beziehungsweise ich glaube, da sind wir halt auch sehr, sehr westlich geprägt, einfach wo unsere Geschichten herkommen und wie wir gelernt haben, Geschichten zu erzählen. Und ich finde es auch sehr spannend, also gerade bei, also wenn jetzt Campbell Hero's Journey, finde ich überholt. Also es gibt ja auch die Heroines Journey. Ich finde es halt so super spannend, weil man dort gerade auch so sagt, dieses, hey, wir brauchen eigentlich nicht diesen einen Heldentypus, der uns durch diese Geschichte führt. Also es geht gar nicht um Kooperation, es geht nicht um Gemeinschaft, sondern es ist so eine Figur, die zieht sich durch die Geschichte, die hat irgendwo einen Struggle, sie kämpft mit etwas und versucht dann darüber in ihren Turning Point zu kommen, um dann zum Schluss mit der Epos geschrieben, haha, der Held hat's gelöst. Aha. Ja, und der Rest war so ein bisschen nettes Beiwerk. Da war eben so das Bild zu sagen, nee, wir brauchen ein anderes Geschichten erzählen, was eben genau das in den Vordergrund bringt. Wir schaffen es nur gemeinsam. Und es geht nicht darum, dass eine Person im Fokus steht, sondern wie sind wir als Gemeinschaft und wie kommen wir gemeinschaftlich an diesen Punkt? Und was sind die einzelnen kleinen Schritte, die dazu geführt haben, dass dann das auch geschafft worden ist? Mhm. Und da steht halt kein Herkules mehr vorne und der dann dasteht und sagt so, ja, ich habe das gemacht. Und ich glaube auch, das brauchen wir halt nicht mehr momentan. Mhm. Da müssen wir weg von.
Mythologie, ne?
Ja, genau. Ja.
Ja, Mythos hält. Also es ist Mythos hält und auch irgendwie so immer wieder stereotypischerweise den gleichen Helden, ne? So irgendwie der Prinz, der die Prinzessin rettet. Ja. Oder der, ne? So, also das klang für mich jetzt so, als wäre das ja auch eine sehr schöne Möglichkeit, mal zu hinterfragen, über welche Figuren sprechen wir und was kriegt Sichtbarkeit und was nicht.
Genau. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, so dieses, naja, die Sieger schreiben die Geschichte. Mhm. Und dann sind wir ja wieder beim harten Punkt. Also aus welcher Perspektive wird die Geschichte jetzt eigentlich gerade erzählt? Aber auch, wer wird dann in dieser Geschichte vergessen? Hm. Weil welches Bild wird denn dann nicht mit in dieser Geschichte beschrieben? Und da wird es halt spannend.
Wie kommst du denn jetzt zu Geschichten, Markus? Das hast du jetzt noch nicht verraten.
Ah, wie komme ich zu Geschichten? Du hast gesagt, du hast mit Kurzgeschichten angefangen. Ja. Ich habe auch früh angefangen zu schreiben oder auch erstmal eigentlich anfangen zu lesen und mich immer wieder in Geschichten zu vertiefen und dort zu gucken. Der Punkt, warum ich mich mit Geschichten beschäftige, ist der spielerische Aspekt. Also ich komme aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel und aus dem Lab-Bereich und mache das jetzt auch schon über 25 Jahre so um den Dreh. Und damit bist du halt im Geschichten erzählen. Es ist immer die Geschichte, was treibt uns da an? Und es war auch früher dann so mit 4, 5, 6 Jahren. Ich fand das immer faszinierend, mit Rollen zu spielen und zu gucken, wie kommen wir in diesen Geschichten voran. Und im TTRPG ist es ja dann einfach, also für alle, die jetzt da draußen nicht wissen, was ist ein klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also wir setzen uns zu 5 an so einen schönen Tisch wie hier und möchten gemeinsam eine Geschichte erzählen. Und dieses Abenteuer wird, also das Narrativ des Abenteuers, da sind wir jetzt wieder da in dem Wort drin, wird durch eine Spielleiterin eben gestrickt, weil sie hat eine Idee, welche Art von Geschichte möchte ich heute mit den Menschen, die hier an dem Tisch sitzen, erleben. Aber du weißt halt nicht, wo endet sie. Im Gegensatz zu einem Drehbuch, wo du ja genau weißt, okay, wir handeln jetzt nach diesem Drehbuch. Jede Persona, die in dieser Geschichte vorkommt, hat einen bestimmten Redeanteil, weiß, was sie tut. Das weißt du halt eben im Rollenspiel nicht. Weil die Geschichte wird gemeinsam geschrieben, gewoben und dann lässt man sich überraschen, wo du zum Schluss rauskommst.
So, dass du jetzt Drehbuch erwähnt hast, weil ich gerade gedanklich in dem Moment bei, macht es eigentlich einen Unterschied, ob dieser Vehikel, mit dem wir jetzt eine Geschichte erzählen, ob das jetzt ein Film ist oder ne, ich habe mich Geschichten zum ersten Mal in meinem Leben über die Musik genähert, ganz bestimmt durch sie. Du sprachst gerade von Kurzgeschichten schreiben. Und da war ich gerade so, okay, braucht es jetzt für jedes Medium eine völlig andere Herangehensweise oder fließt das irgendwie alles so ineinander über?
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, welche Geschichten wir uns erzählen wollen. Und also was ist die Intention, die du mit einer Geschichte transportieren möchtest. Dafür gibt es garantiert Medien, also gerade wenn wir wieder ins Storytelling gehen, wie welches Modell, welchen Prozess nehme ich jetzt, um die Geschichte aufzubauen, weil ich zu einem gewissen Punkt kommen möchte. Das ist aber für mich ein anderes Storytelling. Also was ich halt sehr, sehr spannend finde, ist einfach zu sagen, so ja, was ist denn deine Geschichte, Gili, die du über dich erzählst? Und wann hat die sich vielleicht sogar mal geändert? Also bis zu welchem Turning Point gab es eine Geschichte von mir, die habe ich mit mir getragen und dann hat die sich einfach verändert. Und das machen wir, glaube ich, alle irgendwann, je nachdem, wie sehr wir auch unser Leben reflektieren. Ich glaube, es gibt auch genug Leute, die vielleicht auch einfach sagen, okay, das ist meine Base-Geschichte, die läuft einfach gut und das ist fein, das ist in Ordnung. Und in Organisationen ist es ja dann auch wieder der spannende Punkt, darauf zu gucken, was wird hier eigentlich erzählt und worüber reden wir nicht? in welchem Kontext wird über etwas geredet, da beginnt die Magie. Das andere ist halt dieses Botschaft vermitteln, so dieses klassische halt, oh, wir haben hier das Change-Projekt, wir müssen hier irgendeine Transformation ausrollen, so, okay, aber was geben wir unseren Mitarbeitern mit? Ja, da haben wir jetzt jemanden engagiert, der kann uns eine wunderschöne Geschichte erzählen. Ja, und dann hören die Leute das und denken sich so, ja, aber das ist nicht unsere organisatorische Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte, das ist ein schönes Storytelling, aber es hat nichts mit dem zu tun, was wir seit, keine Ahnung, 20 Jahren in diesem Familienunternehmen erleben. Jetzt heißt es auf einmal, ja, Innovation, wir haben hier KI, ja, hört ja jeder jetzt irgendwie rauf und runter und dann hast du da so ein Familienunternehmen, total traditionell, Prozesse, alles bleibt so, wie es ist. Du hast überhaupt keinen Veränderungsimpuls da drin und wie gehst du dann damit um? Und dann hast du so auf einmal so eine Diskrepanz zwischen dem, was wird mir erzählt und dem, was erleben wir eigentlich als gefühlte Geschichte.
Ich hänge immer noch an der Frage, die du einfach gerade so platziert hast. Dieses, welche Geschichte und wann gab es so einen Turning Point? Und ich glaube, das ist bei mir eventuell, geht's allen so, keine Ahnung, aber ich langweile mich so sehr über meine eigene Geschichte. Wenn ich die immer gleich erzählen würde, dann könnte ich sie, glaube ich, gar nicht mehr erzählen. Und ich orientiere mich schon sehr daran, wem erzähle ich die und inwiefern ist es gerade relevant. Und du hattest gerade schon, Markus, Intention mit reingebracht. Ne? Mhm. Möchte ich ein verbindendes Element oder möchte ich vielleicht auch ein Schockerlebnis mal kurz platzieren? Ja. Also das gibt schon unterschiedliche Gründe auch dafür, wie eine Geschichte ausformuliert ist und ob die sich jetzt über die Lebensgeschichte hinweg verändert oder nicht. Ich glaube, wir erzählen trotzdem immer nur einen Mini-Teil unserer eigenen Geschichte. Das ist jetzt aber eine Annahme, so wie ich mich selber gerade reflektiere.
Liebe ich aber. Ich habe mir sogar die Frage gerade gestellt, also ob alle Menschen sich überhaupt bewusst Gedanken zu ihrer eigenen Geschichte quasi machen.
Du sagst auch regelmäßig, ich möchte nicht schon wieder mit der gleichen Geschichte daherkommen.
Da war ich auch da. Passiert mir ganz oft.
Was erzähle ich wen in welchem Kontext, ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass wir ein Filtersystem schon haben, welcher Teil meiner Geschichte könnte jetzt gerade relevant sein. Ich denke jetzt auch so, wem würde ich erzählen, dass ich irgendwie über 10 Jahre irgendwo in der Goth-Rock-Metal-Szene irgendwie unterwegs war. Und dann hast du auf einmal eine Connection auf der Basis. Aber vielleicht würde ich nicht erzählen, okay, ich war auch eine ganze Zeit irgendwo zwischen Rockabilly Oi-Punk unterwegs. Jemand anderen könnte es vielleicht super irritieren. Ja. Während ich genau diesen Punkt meiner Geschichte, meiner persönlichen Erfahrung vielleicht Karl Gustav im Anzug halt nicht erzählen würde, weil es auch gerade in dem Kontext, wo wir gerade unterwegs sind, vielleicht gar nicht passen würde. Der aber vielleicht wissen wollen würde, zum Beispiel genau dieses, ja, woher kommt deine Faszination für Geschichten und warum interessiert dich das so? Und dann geht das über diesen Geschichtspart da mit jemandem rein in die Verbindung.
Und gleichzeitig ist es vielleicht, je nachdem Kontext, für Karl Gustav interessant, weil er dann versteht, dass er auch einfach Dinge platzieren darf von sich selber, die ihn ausmachen. Also da sind wir halt bei, wofür ist es denn gut, eine Geschichte überhaupt zu platzieren? Mag ich sehr.
Also als ich ganz jung war und das erste Mal im Berufsleben einstieg, hatte jede Firma, für die ich gearbeitet habe, so ein Begrüßungsritual. Und ganz oft saß ich da und dachte mir, ja, ist irgendwie ganz nett. Aber holt das hier jetzt alle ab und warum ist diese Geschichte für mich gerade relevant? Soll mich das jetzt emotional mitnehmen? Soll ich dadurch angeregt werden, mich mehr zu beteiligen? Also wozu bekomme ich diese Geschichte? Weil ich bin ja nicht der Gründer und ich soll hier ja auch nicht Gründer werden. Ne? Also ich hatte so immer das Gefühl, okay, was mache ich jetzt damit?
Das passt ja gut zu dem, was Markus gerade schon meinte. Ne? Was wird auch weggelassen aus einer Geschichte? Und da ist wahrscheinlich auch eine Erfolgsgeschichte, die dann mitgeteilt wird, nehme ich jetzt mal an, weil habe ich zumindest noch nie erlebt, dass eine Organisation dann von das war unser Scheitern über die letzten 30 Jahre.
Aber ist ja interessant. Also eigentlich könnte man das ja auch mal reflektieren. Oder ich komme ja ursprünglich aus der Verlagswelt rüber und da hast du auch, du hast eine Geschichte vor 1930 und dann wieder ab 1950, kam auch lange Zeit aus einem Verlag, der während der Zeit einfach erstmal aufgelöst worden war und deswegen sehr, sehr glücklich ist, weil er eben diesen Fleck einfach nicht in seiner Geschichte hat. Du musst ihn also auch nicht besprechbar machen für die komplette Organisation und danach ging es halt erstmal weiter.
Die erste Firma, für die ich sehr, sehr lange gearbeitet hatte, hatte wirklich eine sehr problematische Vergangenheit, auch zwischen dem Gründer und Nazi-Zeiten in Deutschland, was super lange dort eben nicht im offiziellen Storytelling thematisiert wurde. Und daraus wurde dann irgendwann mal ein Presseproblem. Ne? Also da habe ich gerade so eine Verbindung von, ist Storytelling auch Truth-Telling und wie gehen wir hier mit Wahrheit um in dieser Geschichte und was ist auch okay?
Spielst du gerade auf mein T-Shirt an?
Und ist es zu früh?
Ist es zu früh? Wow, lies doch mal vor.
Weißt du, ja, die halt heute hier stehen. Live your truth.
Ah. Ja. Das ist, das finde ich nämlich schon, dass das sehr passend ist, dass das ganz unterschiedliche Aspekte von Wahrheit in Geschichten gibt. Hm. Also ich habe Soziologie studiert unter anderem und da war Erinnern und Vergessen anhand von, welche Geschichten werden überliefert und wer überliefert die und wo gibt's da diese Filterfunktion, die du schon benannt hattest, fand ich da sehr passend. Und mit der Nazi-Geschichte, die Timothy gerade reingebracht hatte, in Hamburg gibt's den, wie heißt denn dieser Tierpark? Hagenbecks Tierpark. Und da ist eine ganz krasse Geschichte von Menschenausstellungen. Also, dass wirklich Menschen von verschiedenen Kontinenten ausgestellt wurden, wo heute Tiere ausgestellt werden, sozusagen. Ist beides nicht schön, aber das wird verschwiegen. Und ich hatte Studierende bei mir, die dort so serienjobmäßig gearbeitet haben oder Minijob. Und die hatte ich mal gefragt, kennt ihr die Geschichte? Und nee, wurde uns nicht erzählt. Also, das wird da verschwiegen.
Mhm. Macht das was mit dir? Storytelling, Truth-Telling, wie viel Wahrheit gehört in so eine Geschichte?
Das macht eine ganze Menge mit mir und ich glaube, also gerade in der Zeit, oh Gott, das ist so plakativ, in der Zeit, in der wir jetzt leben, aber wenn du dir anschaust, was passiert auf Social-Media-Kanälen, was passiert gerade eben drüben in Amerika, wer hat eigentlich die Erlaubnis, gerade die Wahrheit zu erzählen und wie viel Möglichkeit haben wir überhaupt noch festzustellen, wie groß ist dieser Wahrheitsanteil? Das finde ich schon sehr, sehr beängstigend.
Oh, Fake News.
Ja, Fake News. Es sind Geschichten, die erzählt werden. Mhm. Und wenn du keinen Kontext zu dieser Geschichte hast, musst du Gefahr laufen, das für bare Münze zu halten.
Mhm. Und deswegen liebe ich, dass wir vorhin bei dieser, ja, einen Unterschied haben wir vielleicht jetzt nicht besprochen, aber doch, irgendwie dann doch, das Austarieren von, was ist ein Narrativ und was ist die Geschichte, weil ich erlebe ja bei meiner Familie und Freundinnen, die ja in Kanada zum Beispiel wohnen oder in North America, dieser Narrativ, was da, die politische Narrativ, die da gerade erzählt wird, das ist nicht die Geschichte meines Landes oder das ist nicht die Geschichte meiner Familie. Ne? Hier wird also irgendwie eine dominante Erzählweise irgendwie propagiert, for lack of a better word, was mich aber jetzt nicht mitnimmt. Und mit dieser Geschichte kann ich mich jetzt gerade auch gar nicht identifizieren. Und das finde ich schon super relevant im Kontext von dem, was du gerade thematisiert hast.
Ja, und das ist halt aber auch, genau, dann wird es ja auch interessant, also das Spannungsfeld, was in einem dann auch passiert, also wie gehe ich denn damit um? Also diese Diskrepanz, in der du gerade dann halt auch drin steckst. Und das ist ja nochmal was anderes, glaube ich, auch, also wenn du jetzt direkt gerade in den USA lebst und das erlebst ja auch noch, während du halt jetzt hier außerhalb in Europa halt mit einer anderen Brille auch dann wieder rausguckst und das Erleben der Geschichte ja dann ganz anders funktioniert, das wieder zusammenzubringen.
Hm. Oh, da fällt mir gerade noch ein Aspekt auf. Generationenbegriff ist ja auch ein, welche Geschichten werden geteilt anhand von bestimmten Ereignissen und so werden diese Grenzen von wann ist welche Generation von Jahreszahl X bis Y, also jetzt nicht auf Generation X und Y gemünzt. Und so sind die ja in verschiedenen Ländern und auf verschiedenen Kontinenten ganz unterschiedlich, die Generationen, weil diese Geschichten geteilt werden oder eben auch nicht. Hm. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr noch genau wisst, was ihr 9/11 damals gemacht habt.
Ja.
Das ist ja auch eine Geschichte, die dann
bleibt. Und dann ist ja auch die Frage, also was macht diese Geschichte mit dir? Also ich weiß noch ganz sehr, sehr genau, weil ich war gerade im Bus von der Ausbildung auf dem Weg nach Hause und der Busfahrer hat das Radio offen und dann hieß es auf einmal, ja, hier in New York im Flugzeug ist in die Türme reingerast. Mhm. Du bist gerade zum Aussteigen und hörst das und hast überhaupt noch nicht verstanden, was ist denn da eigentlich gerade los? Mhm. Weil ja auch der Kontext dieser ganzen Geschichte, die ja außenrum dann eben ja auch lief, noch gar nicht bewusst war.
Auch das war eine Geschichte, die erzählt wurde, ne?
Ja, yeah, und sie wird halt auch aus zwei Seiten erzählt. Mindestens, ja, genau. Und dann noch ganz, ganz viele kleine, die da mit reinlaufen. Und das war auch so ein Moment, du kommst dann nach Hause, du hattest das nur so im Radio, ja, okay, denkst erst so, hey, ja, war halt irgendwie Unglück. Ja, tragisch, ist wahrscheinlich gerade irgendwie, keine Ahnung, Pilot ist kollabiert, irgendwas war mit dem Flieger. Wow, krass. Und dann kommst du nach Hause und dann ist so gerade so, der zweite Flieger geht gerade in den zweiten Turm rein. Du denkst, was passiert hier gerade?
Ich war im zweiten Ausbildungsjahr. Meine Chefin hat mich extra geholt, weil die wussten, dass wir Verwandtschaft in New York haben, weil ich selber erst aus Toronto komme und ist ja nicht mehr so ganz weit der Weg. Und dann haben die mich erstmal in so einen Raum im HR-Bereich und haben gefragt, schon mal, hast du Verwandtschaft in den USA, in New York? Und ich saß da und hatte überhaupt, was ist hier los gerade? Ja. Bis die dann, dann bekam ich auch frei für den Tag. Und bin dann auch nach Hause gefahren und habe diese Bilder dann, also das war so nah. Und das bringt mich ja nochmal zu dieser Punkt, wie viel Abstand habe ich eigentlich? Ich finde, so weit, also so räumlich weit nach New York braucht es nicht, wenn du eben über Generationen sprichst und welche Geschichten werden erzählt und welche bekommen wir geschenkt und nebenmit, dann sind wir ja hierzulande schon da, ne? Also.
Ja. Und weil ich es gerade so spannend finde, aus drei Perspektiven eine Geschichte zu hören, gebe ich meine jetzt auch noch rein. Mhm. Ich war nämlich zu Hause, meine Mutter kam dann nach Hause und wir saßen da zu dritt, meine Schwester, eine Freundin und ich, und haben das im Fernsehen geguckt. Meine Mutter kam rein und meinte, boah, schon wieder so ein Actionfilm mittags, bis wir dann erstmal erzählt haben, was eigentlich passiert war. Und das sind drei unterschiedliche Geschichten mit einem und demselben Ereignis.
Ja, und dann sind wir natürlich bei diesem Beispiel, wenn wir jetzt eine für dich andere, liebe ich sehr. Ja, für wie viele Menschen war diese Geschichte eine für dich andere? So wie ich jetzt aussehe, bin ich jetzt the villain. Und ab jetzt bin ich the bad guy.
Markus, solche Geschichten erzählst du auch im Organisationskontext?
Welche ich daraus erzähle oder welche mir erzählt werden? Das ist ja nämlich auch immer das Spannende. Also gerade, komme ja aus dem Organisationsentwicklungsfeld, so ganz grob. Und für mich ist da immer sehr, sehr interessant, was erzählen mir die Leute? Also wir sind nicht mehr im Storytelling, dann sind wir eigentlich eher im Story-Listening, weil hören wir uns erstmal an, was erzählen wir uns hier eigentlich?
Dann mag ich.
Um dann zu gucken, was machen wir denn mit diesen Informationen, wenn wir die dann wieder zusammenführen? Weil du dann halt auch merkst, unterschiedliche Abteilungen oder unterschiedliche Perspektiven erzählen ein und die gleiche Story, wie jetzt hier jetzt eben auch in unserem Beispiel, aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven. Und jeder hat halt einen anderen Blick darauf, wie war ich emotional gebunden in das Ereignis, eben wie bei dir mit Familie, oder kann man es eher externalisiert, weil keine Familie, oder dann mit der Familie auf einmal. Und was macht das mit einem? Und meistens ist es ja, wir erzählen sehr, sehr viel übereinander, aber wir erzählen nicht viel miteinander. Und das findet man in Organisationen halt auch immer noch eigentlich ständig. Und diese Ebenen dann übereinander zu legen und zu gucken, jetzt wird die Geschichte aber interessant, wenn wir diese ganzen Layer zusammenkriegen, was ist denn jetzt das Bild, auf was wir gucken? Und was wollen wir jetzt damit machen? Also wollen wir diese Geschichte jetzt so weitererzählen? Möchten wir dem Ganzen einen Twist geben? Haben wir einen Need überhaupt, dem Ganzen einen Twist zu geben? Man könnte ja auch sagen, nee, wir sind völlig fein mit der Geschichte. Das ist in Ordnung für uns. Für uns als Organisation, fein. Das, ja, okay, tutti. Aber meistens ist es ja, es gibt irgendeinen Veränderungsschmerz oder es gibt so diesen Impuls, warum man anfängt, dann damit zu arbeiten. Das heißt meistens dieses, das Team läuft nicht, das funktioniert nicht. Oder wir hier irgendwie, wir müssen irgendwie ein neues Tool einführen, aber irgendwie haben wir zu viel Veränderungsdruck drin, dass wir hier eigentlich in zu viel Widerstand reinkommen. Warum ist denn das so? Ja, hör den Leuten doch einfach mal zu und hör dir die Geschichte von dem Punkt an, wo wir jetzt stehen, nochmal in die Vergangenheit, um einfach zu gucken, es hat ja alles seinen Grund gehabt, warum das gerade so ist. Und find diese Punkte mal und dann zu schauen, zu sagen, hey, wertschätzen wir einfach mal das, was es gewesen ist, um dann zu gucken, wie wir jetzt wertschätzen können, was in der Zukunft kommen kann.
Ganz viele Aspekte, die da drin sind. Also was bei mir im Kopf gerade rumgeistert ist, okay, wer wird denn dann gefragt? Das, was du vorhin schon mal reingebracht hattest. Und ich glaube, die Geschichte von, weiß ich nicht, der Empfangsperson würde anders aussehen als von der Geschäftsführung, als von denen, die direkt involviert waren, als von der Person, die täglich mit dem Hund dran vorbeigeht und beobachtet. Ja. Das sind ganz unterschiedliche Perspektiven. Das ist so ein Gedanke, den ich auch mag. Das ist so zusammengefasst werden kann. Und der andere Punkt, der gerade sich aufdrängte, war, wenn die Geschichte sich verändern soll, braucht das diesen Turning Point oder eine Relevanz oder ist das dann eine Geschichte, die dann weiter erzählt wird oder ist das wir erstellen jetzt einen Plan, auch das kann ja sein, wenn so die Zukunftsgeschichte geschrieben werden soll, weiß ich nicht.
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, also was ist deine Intention? Also die Geschichte ist ja eigentlich ein begleitendes Element. Aber sie hat genug Potenzial, schlussendlich, wenn sie gemeinsam geschrieben wird, weil ansonsten habe ich ja wieder jemanden, schreibt die Geschichte für mich und ich soll mich dieser Geschichte jetzt einfügen. Ja, habe ich keine Connection dran. Also da bin ich mit meinen Emotionen nicht dabei. Ich kriege jetzt wieder was vorgesetzt. Oder haben wir die Möglichkeit, lass uns diese Geschichte gemeinsam schreiben. Das ist ja auch wie mit Visionsarbeit. Machen wir ein Moodboard. Wo wollen wir eigentlich hin? Ist das jetzt etwas, was mir jetzt plakativ vorgesetzt wird? Oder schaffen wir das als Team, das gemeinsam zu erarbeiten? Dass dieses Geschichten erzählen ja dann auch dieses gemeinsame Element ist. Und dann ist eben die Frage, okay, jetzt, wir haben unsere Vision, unsere geschichtliche narrative Landkarte steht so bis zum gewissen Grad. Und jetzt wissen wir immer, eine Landkarte ist nicht das Terrain. Mhm. Und was ist jetzt aber unser Weg, den wir dann auf dieser Landkarte eben gemeinsam gehen? Und da wird es dann halt wieder spannend in der Umsetzungsphase. Aber du hast damit trotzdem in meinem Empfinden ein sehr, sehr mächtiges Tool, was du halt wie immer in die eine oder in die andere Richtung halt einsetzen kannst.
Neugierige Frage für Einschätzung, ohne dass ich jetzt erwarte, dass jemand hier die Lösung hat. Aber vielleicht habt ihr eine Richtung, in die ihr tendiert. Wäre es für gemeinsames Geschichtenschreiben nicht einfacher, aus der eigenen Perspektive rauszutreten? Das heißt, das Eigenerleben komplett abzuschütteln und mal auf einen, weiß ich nicht, gemeinsamen Nenner, wie wenn der Tisch jetzt hier eine Geschichte schreiben würde. Weil der Tisch hat uns alle irgendwie erlebt. Mhm. Was würde denn der Tisch sagen?
I like.
If walls could talk. Ja, yeah, love it.
So aus der eigenen Perspektive rauszurücken, weil sonst färbe ich ja die Geschichte wieder ein.
Ah, Färbung. Jetzt siehst du ja und ich fahre bei, sonst werde ich zu wichtig.
Oder das.
Ne, so ein Ego mit mir zum
Beispiel. Ja, auch wer hat die dominantere Geschichte? Welche klingt besser? Kann ja auch dann sein.
Könnte man jetzt so in so einem Team oder in eine Organisation reingehen und sagen, so diese Geschichte schreiben wir jetzt gemeinsam. Das ist nicht die Leitungsebene, die schreibt und die adaptiert die jetzt alle, sondern wie ist so ein Beteiligungsprozess? Wie könnte das aussehen?
Mir gefällt es auch, weil ich glaube, wir brauchen die Möglichkeit so eines externen Blickes. Es fällt uns nur unheimlich schwer. Bin den ganzen Tag mit mir zusammen. Also ist meine Brille erstmal auch durch mich gefärbt. Und diese Übertragsarbeit leisten zu können, erfordert Energie. Also ich muss jetzt aus dem gewohnten Umfeld heraus, also ich soll mich jetzt externalisieren, um auf mich zu gucken oder durch ein anderes Objekt, so nach dem Motto, hier haben wir so ein Glas. Was würde dieses Glas jetzt gerade über unseren Podcast erzählen, was wir hier gerade gemacht haben? Und die Übung ist super gut. Die ist super gummigut, auch für den Kreativmuskel darüber zu gehen. Aber ich kenne genug Leute, die mich angucken wie ein Uhu, wenn ich sowas mache.
So die allererste kreative Schreibaufgabe, die ich zum Thema Storytelling, jetzt muss ich es erzählen, jemals gemacht habe. Ich wünschte so, ich wüsste, in welchem Buch ich das gefunden habe, aber ich sitze hier ja mit zwei geschichtserfahrene schreibende Menschen zusammen, vielleicht wisst ihr es. Es lautete, du stehst im Supermarkt in der Schlange, auf dem Band liegen deine Waren und jetzt beschreibe die Situation aus Sicht des KassiererInnens, aus deiner eigenen, die Person, die hinter dir steht in der Schlange und die Person, die an der Kasse neben dir steht und
was geguckt hat.
Ja, du sagst nice, finde ich toll. Gili nickt und ich guckte da drauf und dachte mir, boah, wie war heute liebe ich's. Ja. Ja, verstehe ich total.
Genau, und das ist ja eben der Punkt. Also wenn wir mit sowas in Organisationen, in Teams reingehen, kann ich nicht erwarten, dass da also Story- oder narrativ-affine Leute sitzen, die sagen, ja, ich mache das jeden Tag. Ich liebe es, Kurzgeschichten zu schreiben. Ich philosophiere, ich schreibe Poesie, ich singe, ich schreibe meine Liedtexte selber, also alles, was diesen Storytelling-Aspekt ja eben auch mit vereinnahmt. Und jetzt komme ich gerade aber eigentlich vom Band und soll hier irgendwas machen und du kommst mit sowas daher. Und das ist natürlich eine harte Aufgabe. Und was ich sehr, sehr interessant finde, deswegen ja eigentlich Rollenspiel, also wie schaffen wir es, die Leute vielleicht in Szenarien mit hineinzukriegen, eine Geschichte einmal zu erleben, weil wenn du die Geschichte erlebt hast, kannst du danach anders drüber kommunizieren. Am meisten, wenn du es auch schaffst, innerhalb dieses Narrativs, was dann gespielt wird, was kann ja zum Beispiel so ein What-If sein. Also zu sagen, lass uns doch jetzt einfach mal das Szenario hernehmen, zu sagen, wie wäre es denn, wenn es jetzt schon anders wäre? Mhm. Also wir gehen nicht davon aus, wir müssen diesen Prozess jetzt erst durchlaufen, wir haben ihn durchlaufen. So, und jetzt gehen wir mal in diesen Prozess hinein, wie erlebt ihr ihn? Wie würdest du jetzt reagieren? Was wird jetzt gesprochen? Oder einfach mal zu sagen, ja, ich bin jetzt halt nicht mehr Markus, sondern ich bin das beobachtende Element. Oder wir gehen nur dann wird es aber auch schon wieder kompliziert, in diese Meta-Rolle hineinzugehen, zu sagen, also ich personalisiere mich jetzt nicht, aber wir haben die Mitarbeiter, wir haben den Chef das ist jetzt halt nicht der genannte Chef und das ist nicht die Person, die hinter dieser Rolle steht. Weil das ist ja auch immer dieses, erlebe ich jetzt gerade die Rolle oder erlebe ich die Person dahinter? Und welche Geschichte verbinde ich damit wieder?
Finde ich so, ich muss unterbrechen, sorry, Identität sagtest du gerade. Ich war gedanklich bei, für Mitarbeitenden, die vielleicht im Betrieb überhaupt keine Zugehörigkeit spüren. Mhm. Und vielleicht auch einfach nur da sind, weil sie ihre Miete bezahlen wollen, was ja für dich auch legitim sein kann, ist halt, also do we have to care about the story to tell it? Ne? Ja. Also ich war gerade so, wie invested muss ich denn sein in meinem Job und in dieser Firma, in der ich arbeite oder Organisation, damit ich auch Interesse und Lust habe, überhaupt eine Geschichte mir aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, ey, schreib dir doch die Geschichte. Ich bin heute, ich will einfach nur meinen Job machen.
Ja, genau. Aber da ist ja auch das Interessante, weil was ist die Geschichte hinter dir, also die diese Person eben mit sich herumträgt? Ja. Was ist das, was dich und dein Leben so prägt? Mhm. Vielleicht auch in der Familie? Weil du weißt ja alles, das alles, was im Hintergrund passiert. Vielleicht will ich einfach nur meine Rechnung bezahlen, weil ich habe zu Hause pflegende Angehörige, ich muss jemanden pflegen oder ich habe andere Probleme einfach dort, mit denen ich mich kümmern möchte. Mich interessiert nicht, wo möchte diese Organisation in 10 Jahren sein. Ich möchte nur die Sicherheit haben, dass ich mein Leben halt leben kann.
Ja.
Dafür brauche ich den Job leider bei uns. Und dafür tue ich meinen Job halt so gut, dass diese Leistung halt bezahlt wird. Punkt, weil das ist mein Arbeitsvertrag halt.
Oder möchte ich vielleicht auch, und da sind wir bei einem anderen Intentionsgefilde, möchte ich, dass Menschen Geschichten über mich schreiben. Das kann ja auch sein, dass ich mich so darstellen möchte, da sind wir wieder bei Performance, dass die Menschen mich erinnern. Weiß ich nicht, das haben ja manche Menschen diese Analogie oder die Metapher mit den Fußstapfen hinterlassen. Mhm. Und welche Fußstapfen werden denn da eingeprägt oder auch nicht?
Liebe ich. Habe ich auch in alle Firmen bis jetzt irgendeine Gründungsgeschichte, wo es darum ging, die Gründungsfigur zu verewigen, weiß ich nicht, oder zu betonen. Oder selbst als ich im Bundestag gearbeitet hatte, was ist denn die Galerie von bisherigen Bundeskanzlern und eine Kanzlerin, wenn du da vorbeiläufst und diese Inszenierungen siehst, dachte ich mir, ja, hier ist die Geschichte des Hauses. Ja. Ne? So an Figuren geknüpft.
Ja.
Mhm. Und wie kann man auch aus solchen Geschichten wieder ausbrechen, ne? Das ist ja auch so ein Punkt von, wenn mir die Geschichte jetzt nicht mehr gefällt, was du, Markus, vorhin schon geteasert hattest, dann schreiben wir die Geschichte so ein bisschen um. Und ich glaube, so ein Aspekt von der Zukunftsgeschichte finde ich immer noch spannend. Ja. Es gibt ja die inoffizielle zumindest, aktuell glaube ich noch Liberating Structure, dieses Future Present, das wir praktisch so tun, als wären wir schon in der Zukunft, als hätten wir das durchlebt und dann zu gucken, was haben wir gemacht, um dahin zu kommen, welche Erlebnisse hatten wir, welche Erfolge, wie sind wir gescheitert, um das mal umzudrehen. Auch das ist ja eine Leistung, die wir kognitiv dann erbringen müssen. So ein bisschen wie auf der Metaebene, die du auch gerade angesprochen hattest.
Wirklich super spannend, also auch diese zwei Aspekte dann reinzubringen und dann eben, es ist ja auch eine Geschichte, die wir in dem Moment erzählen. Sie kriegt nun einen anderen Kontext, auf dem du dann halt wieder drauf gucken kannst, auch zu gucken, wen nehme ich jetzt eigentlich in diese Rolle der Fragenden, also der meistens, ich glaube, in der Reden Stelle ist es die Jugend oder sowas, die das den Älteren erzählt. Mhm. Und da auch einfach mal dann zu sagen, jetzt gib mir mal diese Rollen. Also gib denen, die jetzt eigentlich frisch angefangen haben oder die halt jung ins Unternehmen gekommen sind, diese Rolle der Älteren und dreh das mal um.
Wäre das nicht eine tolle Aufgabe für so Azubi-Auswahlverfahren? Schreibt doch mal die Geschichte, bevor ihr überhaupt irgendwie jetzt von uns erzählt bekommt, was diese Organisation kann und wer wir sind und was wir machen.
Ich glaube, da sind zu viele Abhängigkeiten und ganz viel Status. Ja. Ne? Also möglicher Statusverlust. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich hätte mich damals, obwohl ich so gerade raus bin, sehr direkt bin und relativ angstfrei diesbezüglich, hätte ich mich das, glaube ich, nicht getraut, die Geschichte für ein Unternehmen zu schreiben in einer Position, wo ich ja noch gar nicht bin.
Hm. Vor allem aus der Not heraus zu sagen, ich möchte diesen Ausbildungsplatz zum Beispiel haben. Also es wäre vielleicht nochmal was anderes, wenn du aus diesem Prozess schon draußen bist. Du bist so den Onboarding-Prozess durchgelaufen und hast du alles schon sehr, sehr viel gehört, ist ja auch immer interessant, wer aus welcher Rolle dann Azubis redet und worüber. Um das dann mal zu machen, was dann.
Also was ich spannend fand, höre ich voll, bin ich bei euch. Und ich war gedanklich gerade, ne, wir haben auch schon ein paar Mal die Frage gestellt, wozu die Geschichte? Hm. Das kann ja eine Produktgeschichte sein, wir wollen was verkaufen, wir wollen zeigen, was unsere Historie, es könnte aber auch sein, wir wollen Menschen rekrutieren, wir wollen irgendwie eine Geschichte darüber haben, damit wir eine bestimmte Personengruppe erreichen.
Das setze ich, Janik Farnheits hatte tatsächlich mal in einem Gespräch mit mir darüber gesprochen, was wäre, wenn der Recruiting-Prozess nicht ein, das ist unser Unternehmen und jetzt deal with it, sondern ein Spiel, das aufeinander aufbaut mit neuen Spielregeln, die dann gemacht werden können. Fand ich auch interessant, weil es ja auch eine Story innerhalb von Spielen geben kann.
Voll.
Und ein anderer Aspekt ist gerade, also als du ich hatte ja direkt einen Widerstand, ne, dass ich gesagt habe, nein, glaube ich nicht.
Bei den Azubis gerade, ja.
Machen. Und da ist die Frage, wie viel Schutz braucht vielleicht auch, wie viel Sicherheitsempfinden braucht eine Geschichte, damit ich sie überhaupt erzählen kann. Weil manche Geschichten, jetzt gehen wir nochmal in der Geschichte ganz weit zurück, wurden verbrannt, ne? Also Bücherverbrennung und ähnliches. Das ist ja auch eine, wer darf hier eigentlich sprechen? Wer darf worüber sprechen? Laufe ich Gefahr? DDR, ganz krass. Dass da viele, viele Geschichten überhaupt nicht erzählt werden durften.
Wow. Ich war eher so bei, wie bist du zu der Firma gekommen? Warum bewirbst du denn? Aber ich hatte wirklich den Genuss, mal wo zu arbeiten, wo ich wirklich zu 150% die Geschichte, die ich da erzählen konnte, war so schön. Ne? Und das Feedback, was ich danach, es war ein Migrationsmuseum, ich habe selber eine Migrationserfahrung, das hat einfach super gepasst. Und dann habe ich diese Geschichte erzählt und im Nachhinein bekam ich dann sogar die Rückfrage, können wir das nutzen? Okay. Und da sind wir, finde ich, auch bei Sicherheit, weil mein Ursprungsimpuls war, nee, auf gar keinen Fall. Das ist meine super persönliche Geschichte und nicht die eure. Aber vielleicht ist das ein Impuls für, wenn ihr die Geschichte so erzählt, dann erhält ihr Zugang zu Menschen, die auch eine irgendwie haben. So.
Verbindung wieder, ne? Jetzt sind wir vorhin auf mein T-Shirt eingegangen und jetzt gucke ich die ganze Zeit auf dein T-Shirt, Markus. Ja. Was wird hier eigentlich gespielt, steht da? Und du hast heute ein spielerisches Element mitgebracht, wo wir keine Ahnung haben, was da überhaupt ist, außer dass ich Karten sehe.
Ja, genau.
Ist das der richtige Zeitpunkt?
Wir können es gerne versuchen.
Na, willst du spielen?
Lass uns eintauchen. Es ist ein Experiment. Es ist sehr früh zu dieser Podcast-Einladung entstanden. Also es ist noch nicht großartig erprobt. Das ist also eher Prototyping, was wir hier gerade machen.
Mag ich.
Aber es ist inspiriert tatsächlich von einem Rollenspiel. Dialect. Und ich liebe Dialect, weil es eben mit Sprache und Geschichten spielt. Oh, komisch. Und das eben auf so vielen Metaebenen, weil es darum geht, die Sprache einer Gemeinschaft zu formen und was mit dieser Sprache über die Zeit passiert und was passiert, wenn diese Sprache langsam verloren geht auf den einen oder anderen Weg.
Du hattest da mal, nur damit die Leute, die zuhören und zugucken, auch immer wieder Anknüpfungspunkte haben. Ich glaube, du hattest darüber mal ein Posting gemacht, wie du das mit Yannick Panitz und
Jakob
zusammengespielt hattest.
Genau, mit Jakob und Yannick zusammen haben wir eine Proberunde mal gespielt. Wir haben es auch schon mal in einer Taverne im Rollenspiel- und Facilitation-Abend haben wir das auch schon mal so ein bisschen angeteasert.
Ja, ich nicht dabei war.
Die Abende, die ich unbedingt erleben muss. Ja.
Genau, und im Kleinen habe ich daraus jetzt was rausgezogen und gesagt, lass mal ausprobieren. Und es geht eben darum, wenn wir über Geschichten sprechen, also auch in Organisationen, aber auch im Privaten, prägen uns immer wieder Wörter. Oder es begegnen uns Wörter in bestimmten Zusammenhängen. Jede Organisation hat so einen gewissen Sprachgebrauch, den du, wenn du länger irgendwie mit einer Organisation unterwegs bist, den hörst du irgendwann raus. Das wiederholt sich. Und das wiederholt sich. Und irgendwann merkst du, das hat irgendeinen bestimmten tieferen Grund, warum das hier immer wieder eingesetzt wird. Und das war so ein bisschen die Intention von diesem Prototypen zu überlegen, wie gehen Gemeinschaften mit ihren eigenen Wörtern um? Welche prägen sie da? Aus welchen Gründen vielleicht auch? Und was macht das mit denen? Was kommt da? Und wir haben zwei Kartenprompts. Das eine sind mögliche Gemeinschaften, über die wir jetzt einfach reden, also in die wir einfach mal hineintauchen und die für einen kurzen Moment darstellen werden. Mhm. Und auf der anderen Seite zufällig 9 Prompts für mögliche Wörter, die in dieser Gemeinschaft gesprochen werden können. Und es müssen keine schon bestehenden sein. Es können jetzt auch welche sein, die wir neu erfinden werden, aber eben eine gewisse Bedeutung genau für diese Gruppe haben. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Dann können wir schauen, dass noch mit ein paar Fragen, was man damit machen kann. Und dann würde ich euch einfach einladen. Die sind zwar schon 350.000 Mal durchgemischt.
Eine Karte ziehe ich.
Du spielst auch mit. Wir spielen das zu dritt.
Ich würde sagen, wir einigen uns jetzt dann auf eine Gemeinschaft. Jetzt haben wir drei Prompts und wir gucken, welche resoniert jetzt gerade am ehesten mit uns. Wo kommen wir, glaube ich, ins Erzählen einfach ganz gut mit rein. Wo kommen wir? Energien oder Ideen. Gegen, was hast du?
Ich habe die Unsicherheitsgemeinschaft. Da steht drunter als Zitat, wir sind Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, obwohl sie nicht alle Informationen haben.
Jetzt nur eine Menge.
Ich habe die bewertete Menschen. Wir gehören zu einer Gemeinschaft, die ständig beurteilt wird.
Oh. Ich habe die, komisch, der Rollenspieler kriegt die Rollengemeinschaft. wir sind Menschen, die bei der Arbeit oft eine andere Version von sich zeigen als privat.
Oh, mag ich auch. Also ich bin bei euren beiden irgendwie. Unsicherheit ist spannend, aber hier habe ich direkt ganz viele Ideen bei beiden. Wie ist es denn bei dir, Markus? Wo zieht es sich denn hin? Du hast ja auch eine Stimme abzugeben.
Ach, ich habe eine Stimme. Oh, Ich hatte erst schon überlegt, man könnte beide auch natürlich kombinieren.
Mhm. Genau.
Das ist auch spannend.
Das heißt, wir kombinieren, ja?
Dann kombinieren wir, ja.
Cool. Okay. Das heißt, wir haben die, die bewertet werden, aber nicht so sein dürfen, wie sie privat sind.
Mhm. Wer könnte das sein? Wer denken, wie sind wir?
Aber wir sind auf konkrete Personengruppen.
Muss keine konkrete, aber wir müssen ja ein bisschen beschreiben, so wo kommen wir her, wer sind wir, damit wir dann die Wörter ja auch dementsprechend aufladen können.
Also ich bin gerade im Diversity-Kontext, Menschen, die ihre Identität in Anführungszeichen am liebsten zu Hause lassen sollten. Nicht meine Worte, muss ich hier nochmal betonen. Also beispielsweise schwarze Menschen, die ständig anders bewertet werden als weiße Menschen und auch härter beurteilt werden, ne, und ganz viel Code-Switching betreiben müssen. Das wäre so der erste Gedanke gewesen. Oder Menschen, die Kopftuch tragen, Religionszugehörigkeiten haben, queere Menschen, je nachdem, welcher Ort das ist. Also da bin ich gerade sehr stark. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Person hätte, die bewertet wird, also stärker im organisationalen Kontext bewertet wird als andere. Es ist beispielsweise auch, wenn es eine Dienstleistung ist, die eingekauft wird oder checklistenartig, hat die Person das erledigt oder nicht. Ich denke da gerade an Kontexte von Melly, die ganz viel mit Gebäudereinigungsfirmen zu tun hat. Ja. Die rennen da wirklich mit Checklisten rum. Mhm. Aber auch als Person, die angestellt ist, die in so einem jahresmitarbeitenden Gespräch beispielsweise bewertet wird. Das sind so meine Gedanken, die ersten.
Ja, bin ich plus eins. Du meintest gerade Melanie Bohn, mit der wir auch die Folge gedreht haben. Ja. Bin ich plus eins und denke mir auch, was ist eigentlich, wenn Teile dieser Geschichte erst später rauskommen? Also Menschen, die vielleicht zu Beginn private Geschichten nicht mitteilen, aus Angst beurteilt zu werden, sich wohlfühlen, irgendwann mal dann doch die Geschichte vertiefen und dann sagt so ein Unternehmen, na, jetzt passt aber nicht mehr, das ist nicht mehr okay.
Ah, da sind wir beim Grad zwischen Beurteilung und Verurteilung. Ja. Wo bist du denn?
Entweder in so eine Metaebene drüber gehen, dass wir das mal so ein bisschen aus unserem Kontext rausziehen, weil es dann eventuell leichter ist, Wörter wieder neu zu finden. Weil aus dem Bauch heraus würde ich gerade sagen, also wir legen gerade dann Leuten Wörter in den Mund, die sie vielleicht gar nicht so benutzen würden. Aber das ist jetzt eben die Frage des Prototypings.
Wichtiger Gedanke auch, ja.
Ob wir da nicht dann irgendjemanden, also da hätte ich jetzt Sorge, beziehungsweise wüsste ich nicht, ob wir nicht in eine falsche Richtung dann abdriften.
Lebensrealitäten.
Lebensrealitäten und sowas, die wir vielleicht auch selber nicht dem Sinn durchleben. Deswegen wäre vielleicht, also wir können den Kontext, glaube ich, schon lassen, aber kann man überlegen, wie würde sowas aussehen, sagen wir mal 2050. Vielleicht gehen wir sogar auf den Mars, schöne Marskolonie. Was könnte die Gruppierung sein, die genau mit diesen zwei Problemen gerade zu tun hat? Jetzt könnten wir euch vorstellen, es gibt zum Beispiel den Unterschied zwischen denen, die auf dem Mars geboren worden sind und denen, die Erdbewohner sind. Wäre so der klassische und die Bewertung ist momentan die von der Erde. Ja, das sind natürlich die natürlich Geborenen in irgendeiner Form, die kommen vom Ursprungsplaneten und haben deswegen einen höheren Status als die aktuell auf dem Mars geborenen. Mhm. Zum Beispiel wäre jetzt so eine Idee, was man so eine Gemeinschaft, die wir darstellen, mit reinnehmen könnte.
Okay, und das heißt etwas abstrakter.
Genau, dass wir so in den abstrakter reingehen, glaube ich, passt besser.
Okay, das heißt, unser Setting ist Mars.
Und da treffen sich jetzt beide Gruppen.
Genau. Mhm. Genau, mit den zwei Prämissen, die wir aufgestellt haben, dass unsere Gemeinschaft eben diese zwei Aspekte wieder darstellt. Wir haben ja noch einen Aspekt, die Rollen. Sie zeigen irgendetwas in ihrer Rolle, was nicht mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat. Wie könnte man das noch darstellen?
Indem ich bestimmte Aufgaben habe, die der Kolonie in dem Fall helfen. Nehmen wir an, das ist ein Erdenmensch und dann wird eine Vorannahme getroffen, dass die mit bestimmten Technologien oder Erfindungen besser zurechtkommen und ich als Person, die aber auf dem Mars geboren ist, habe vielleicht gar kein Interesse daran und passt nicht zu meinem Stereotyp. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo wir gerade landen.
Technologien finde ich mir auch sehr gut vorstellen oder eine bestimmte Rolle, die ich dann auf Mars quasi einnehmen soll, eine bestimmte Arbeit, die ich dort verrichten soll.
Ich denke gerade so ein bisschen fast schon telleristisch, kann man sagen. So, wer denkt, lenkt. Vielleicht eben so die Ausführenden, die sozusagen Mars-Kolonisten, die oben geboren worden sind, sind eher die Ausführenden, denen man gar nicht zuspricht, dass sie überhaupt in so eine Art Führungsrolle mit hinausgehen können, sondern dass das eigentlich Aufgabe derer, die vielleicht Ehrenbürger geboren sind. Das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen.
Ich bin gerade so sehr bei Jasper Ford mit dem Buch, nicht 50, muss ich immer dazu sagen, Shades of Grey im Englischen und im Deutschen Grau, weil da ist so eine Beschreibung in einer Welt nach unserer jetzigen Zeit, aber man weiß nicht wo und Menschen werden aufgeteilt und bewertet und dürfen nicht sie selber sein. Deswegen bin ich gerade sehr in diesem Buch.
Bei Black Mirror gab es auch so eine Folge, wo du die ganze Zeit Social Points gekriegt hast.
Oh ja.
Also du hast irgendetwas ausgeführt und wurdest sofort mit der App dann sozial bewertet und wurdest dann entweder rauf oder runter gerankt.
Die dann nicht mehr rauskamen.
Ja genau, und irgendwann bist du in diesem Abwärtsstrudel rein, weil du nicht mehr irgendwie deine Punkte hochgekriegt hast. War ja auch dann ein krasses Bewertungssystem drin. Das ist nur die Frage, wollen wir sowas nur mit reinnehmen oder sagen wir so, nö, wir bleiben erstmal, unsere Gemeinschaft ist eigentlich schon sehr, sehr klar. Wir reden über die, also die Gemeinschaft der Maßgeborenen und wir wissen, okay, wir werden in irgendeiner Form zumindest in eine gewisse Rolle gedrängt. Also wir sind die Arbeiterschaft. Wir haben irgendwie, was weiß ich, Minenhandwerk, sonst was aufbauen, aber die Expertise wird uns nicht zugesprochen, zu sagen, okay, wir führen. Mhm. Wie würden wir unsere Gemeinschaft nennen?
Also wir sind alle drei Maß für.
Genau, wir werden alle dann aus dieser Gemeinschaft.
Okay. Mhm. Snacke dann zur Übertreibung.
In Übertreibung kann hier völlig wichtig.
Das kann hier in dem Szenario völlig in Ordnung sein.
Die Auserkorenen, Geborenen oder sowas.
Für mich war Chef.
Für mich auch.
Interesting. Okay. Naja. Ich dachte jetzt, hier kommen wieder Worte.
Okay. dann merkt man ja schon, was das dann mit einem macht. Also wir haben jetzt so ein Gegennarrativ zu dem aufgesetzt, was wir von denen, die sozusagen von der Erde hier hochkommen, sehen wir uns als, wie hast du es schon genannt, die Auserkorenen, Geborenen. Mhm. Okay. Und jetzt so ein bisschen die Frage, wie würden wir damit umgehen? Wo würden wir das sagen? Können wir das überhaupt offen sagen? Oder ist das eher etwas, was im Verborgenen dann bleibt? Ist das eine Schicht darunter, was bei uns passiert? Weil wir werden ja die ganze Zeit eigentlich ja auch bewertet durch unsere Rollen. Also wäre es für mich etwas, was wir wahrscheinlich gar nicht so offen sagen. Nee. Das ist so fast schon wie so eine kleine Geheimgesellschaft, ein Geheimbund innerhalb unseres Systems, was wir auf dem Mars verkörpern. Mhm.
Das ist so gegenseitiges Empowerment. Wir stärken uns, indem wir uns so darstellen, was die anderen, also man erhebt sich ja dann, ne, aus dieser Machtstellung heraus von anderen, versucht man sich selber nochmal ein bisschen mehr Macht dadurch zu geben. Also, so stelle ich mir das gerade vor.
Gut, also wir sind alle drei Teil dieser Gemeinschaft. Und jetzt wird es soweit interessant. In Dialekt würden wir jetzt nochmal unsere eigenen Charaktere nochmal ausformulieren, schärfen, zu sagen, wen stellen wir drei innerhalb dieses Kontextes jetzt nochmal da? Haben wir uns jetzt da, damit wir es von der Zeit nicht jetzt so sprengen. Mhm. Aber ich glaube, das kriegen wir auch so super gut hin hier in der Runde. Jetzt ist eben die Frage, ich habe nochmal diese Wortprompts mitgebracht. Geli traut mir da eh nicht, darf noch mischen.
Ich trau dir komplett, Markus. Ich trau dir auch alles zu. Das ist das Ding.
Ja, ist gefährlich. Das sind jetzt mögliche Wörter, die wir in unserer Gemeinschaft, die wir gerade besprochen haben, verwenden.
Ich habe Handeln ohne Sicherheit. Und dann steht wieder in Anführungszeichen ein Wort für Entscheidungen, die getroffen werden müssen, obwohl niemand weiß, ob sie richtig sind. Mhm. Finde ich witzig, das erinnert mich sehr an, welche Worte es in anderen Sprachen gibt, die es in unserer Sprache so nicht gibt. Also das Kabelsalat zum Beispiel ist ja so ein typisch deutsches Wort, was es sonst nicht so häufig gibt.
Ich habe Erwartungsdruck. Ein Wort für das Gefühl, mehreren widersprüchlichen Erwartungen gleichzeitig gerecht werden zu müssen.
Das finde ich besser.
Und ich hätte die Kommunikationsillusion, ein Wort für Gespräche, nach denen alle glauben, Klarheit zu haben, aber tatsächlich neue Unklarheit entstanden ist.
Ich glaube, unter dem Aspekt mit diesem Szenario finde ich den Erwartungsdruck trotzdem noch besser, wobei das hier ist auch im Sinne von, was du, Markus, gerade meintest, ist das eher intern oder eher extern? Das könnte auch das mit der Kommunikation sein, ne? Muss das jetzt matchen?
Ich würde sagen, wir einigen uns wieder auf einen Prompt.
Ich mag Erwartungsdruck schon sehr.
Ja? Mhm.
Ja. Ja, cool. Klingt wunderbar.
Und jetzt kommen Ideen für Worte.
Ja, genau. Weil jetzt müssen wir überlegen, was würde unsere Gemeinschaft sagen, was dazu passen würde und wo würde es wahrscheinlich eingesetzt. Kennst du den Prompt nochmal?
Ja, ein Wort für das Gefühl, mehreren widersprüchlichen Erwartungen gleichzeitig gerecht werden zu müssen. Ist das ein Wort, das existiert oder ein komplett frei erfundenes Wort?
Ich würde sagen, lass uns versuchen, ob wir sogar eins finden, was frei erfunden ist. Das kann vielleicht etwa aus zwei bestehenden Wörtern zusammengesetzt sein, dass man da irgendeine Abkürzung findet, ein Anagramm oder etwas. Ein Gefühl, ein Geräusch könnte dieses Wort auch ausdrücken.
Ich warte jetzt einfach mal. Ich will nicht mal als Erste reingeben, aber ich hätte schon was.
Wenn du es hast, rein mit.
Really?
Ja.
Tautau.
Tautau.
Okay. Was bedeutet Tautau?
Ich dachte erst an Tauziehen. Also kam ich von einem Wort, das schon existiert. Und dann hast du so mit Geräusch und eine Assoziation. Und weil es hier widersprüchlich ist, Tautau.
Jetzt lass uns mal das Experiment machen. Mhm. Jetzt verwenden wir diese Sprache.
Okay.
Das heißt, wir drei Marsianer anscheinend in einer Sitzung oder haben uns nach unserer Schicht gemeinsam getroffen, sitzen in der Kantine, anstrengenden Mondzyklus irgendwie hinter uns gebracht, innerhalb dieser Kolonie. Es kommt ein Gespräch zugange zwischen uns und irgendwo in diesem Gespräch geht es jetzt eben darum, Hautau zu verwenden. Mhm. Wie kommen wir in dieses Gespräch mit hinein?
Das heißt, wir sprechen aber...
Ja, wir sprechen, da wir uns eh alle verstehen, sprechen wir alle Marsianisch und das macht es für den Podcast einfacher. Marsianisch ist ja unserer deutschen Sprache ähnlich. Wir müssen keinen Universalorden, Übersetzer jetzt einschalten. Ihr kriegt es also alle live mit. Und dementsprechend ist es uns auch möglich, zu dritt weiter zu kommunizieren.
Okay.
Das heißt, wir drei sitzen da jetzt auf dem Mars.
Genau,
wir
sitzen nach da irgendwo
Schicht. Nach unserer Schicht.
Kantina.
Und die Erdleute sitzen irgendwo mit im...
Wahrscheinlich, sitzen wahrscheinlich an den besseren Tischen. Siehst du gleich auch, Geschirr ist sauberer. Glitzert alles. Bei uns ist alles so ein bisschen staubig.
Okay. Markus, was hast du denn heute so alles erledigt? Was war so auf deiner Agenda?
Es war ein unheimlich anstrengender Tag heute. Dann hat unsere Maschine B12 wieder einfach gezickt. Das Triebwerk hat wieder nicht richtig funktioniert. Und eigentlich hatten wir schon die richtige Idee, wo wir ranziehen müssen. Und dann kam wieder einer von der Erdenfront mit drüber. Und dann sagt, nee, das müsst ihr anders machen. Es nervt. Weißt du, dieses Tautau. Jedes Mal musst du ihnen erklären, wo wir jetzt überhaupt hingehen. Und dann machen sie es doch wieder anders. Und was war der Effekt? Die Maschine stand einfach 3 Stunden und wir konnten unsere Schicht nicht sauber abarbeiten.
Und dann kannst du damit rechnen, dass morgen schon wieder Tautaus sind, weil hier...
Du hast die ganze Zeit die Geschichte, Vorarbeiter, Erdenmensch und dann geht's hier aber die ganze Zeit Tautau hin und her. Hm. Wie war es, Tautau zu verwenden?
Ich bin also schon wieder so weit aus meinem Comfortzone mit dem Spiel, dass das mir total gut gefällt. Also ich merke, wie mein Hirn so irgendwie... Und so das Thema sich trauen, ne? Also so, wo setze ich das jetzt ein und macht das überhaupt Sinn in diesem Kontext? Aber ja.
Wollt ihr noch ein Wort probieren?
Ja. Du, das. Nehmen wir einfach das... Oh, das passt gut. Unsichtbarer Aufwand. Ein Wort für Dinge, die viel Energie kosten, aber kaum wahrgenommen werden. Passt ja gut zu deiner hier Maschinengeschichte.
Mhm. Also jetzt denk dran, wir haben Tautau haben wir schon eingeführt. Ja. Bleibt bestehen. Jetzt brauchen wir noch eins. Ja, Dinge, die nicht sichtbar sind.
Oh, das sind Leerlader.
Oh, okay. Ich wäre bei Wusch gewesen.
Wusch.
Leerlader, finde ich.
Vor auch bei so Cringe.
Cringe.
So ein Lautgeräusch, was zum Beispiel so eine Maschine machen könnte, wenn genau das passiert.
Genau.
Du hattest Wusch und ich hatte Cringe.
Für mich wie beim Comic. Boom.
Ja. Wir können es ja auch, keine Ahnung, kombinieren. Wusch.
Wusch finde ich gut. Jetzt haben wir wieder eine Situation, wo wir das anwenden.
Können ja einfach mal an so eine Maschine herangehen. Vielleicht weg aus der Kantine. Wir sind gerade so irgendwo so mitten in der Schicht drin.
Ich komme mit zu B12.
Genau, Klassiker B12. Macht eh nie irgendwie, was du willst. Mhm. Ja, und stehen jetzt eben an der Maschine. Was tun wir denn? Was sehen wir denn?
Also aus meiner Sicht, ich bin ja mitgekommen, um dich zu unterstützen, Markus, weil das, wie du gestern erzählt hast mit den Tautaus, das war ja nicht cool. Mhm. Und damit heute nicht wieder so ein Tautau entsteht, dachte ich, ich komme heute mal mit, weil ich habe meine Aufgaben, ne, bin gestern ganz gut vorangekommen.
Mhm.
Deswegen fällt das nicht so auf, wenn ich da heute mal ein bisschen bei dir dabei bin. Mhm. Das heißt, ich würde jetzt die ganzen Krabusches übernehmen, weil du hast schon erzählt, das Getriebe läuft nicht so.
Mhm.
Ich hätte mein Ölkännchen dabei.
Die kleinen versteckten Dinge, die man machen muss, damit das Ding die Krawusches erledigen.
Und wenn ich so viele Hebel und so viele Leuchten und so viele Knöpfe sehe, dann denke ich mir so, die ganze Aufwand, die ich betreiben musste, um das zu verstehen, war auch Krawusch. Weil das verstehen die auch.
Ah, schön, ja. Verstehen die überhaupt, was Krawusch ist? Kann das einer überhaupt außer uns verstehen? Oder ist das genau das, was uns halt in unserer Gemeinschaft dann da auch wieder so ein bisschen vereint? Das Wissen um das Krawusch?
Mhm.
Was aber auch in unserer Gemeinschaft ja auch ein, es könnte auch ein Mittel der Macht sein, weil dadurch, dass du das Krawusch verstehst und um das Krawusch weißt, haben wir ein ganz anderes Wissens- und Kontext, als sie, die versuchen von außen zu lenken.
Wenn wir jetzt mal zum Transfer gehen, warum hast du, also wofür war es gut, dass wir das jetzt mit dir so gemacht haben? Wie würdest du es sonst anwenden?
Meine Idee dahinter ist so ein bisschen dieses, also klar, in welchem Kontext sind wir gerade unterwegs? Also mit wem sitzen wir jetzt gerade am Tisch, zum Beispiel in einem Workshop auch, in einer Organisation, um dann eben zu sagen, also einmal, was identifiziert uns denn als Gemeinschaft? Also wie nehmen wir uns wahr? Und auf der anderen Seite eben diese Frage dann zu sagen, jetzt haben wir Wörter erfunden, einen gemeinsamen Sprachgebrauch hergestellt, mit dem wir kommunizieren. Wie kommunizieren wir eigentlich hier untereinander? gibt es bestimmte Wörter, gibt es bestimmte Phrase, die wir einfach öfter benutzen, die vielleicht aber auch nur wir gerade intern verstehen, die vielleicht schon die Abteilung nebenan gar nicht verstehen würde, weil die das so nicht verwenden. Und was macht das mit uns? Müssen wir Sprache erklären? Also, oder brauchen wir eine gemeinsame Sprache? Und das ist so ein bisschen für mich die Idee dahinter, da mal so reinzuloten, was macht einmal Sprache mit uns? Wie verwenden wir sie? Um dann aber auch den Transfer zu ermöglichen, zu sagen, so jetzt lass mal gucken, was benutzen wir hier eigentlich und was bedeutet das für uns?
So ein bisschen, ich komme schon wieder auf Liberating Structure, so ein bisschen Triss, ne? Dieses Kopfstandmethode ja. Mit was davon tun wir eigentlich ja. Schon, mhm, genau. Auch wenn es scheiße ist und wie kommen wir jetzt an eine Stelle, die gut funktioniert.
Mhm. Aber auch genauso kannst du halt auch die einfach nur die Prompts nehmen und zu sagen, so zum Beispiel mit den Rollen, mhm. Wo erleben wir denn das bei uns jetzt gerade? Haben wir sowas? Fühlt ihr das auch? Also du kannst auch nur mit den Prompts, könntest du jetzt in den Fragenmodus reingehen und zu sagen, so schaut mal, was ihr dazu findet. Was geht in Resonanz? So wie wir jetzt ja auch gemerkt haben, du hast was durchgelesen und dann merkst du dann so, komme ich mit, da tingelt was oder es tingelt halt nichts. Und warum ist denn das gerade so? Was ist das, was mich da gerade so antriggert, dass ich darüber weiter reden möchte?
Ja, was fühle ich übersetzt?
Genau, was fühle ich da?
So,
genau.
Was fühle ich gerade? Ja. Ich mochte dich sehr gerade, weil ich auch das war auch eine körperliche Reaktion, die ich hier drüben so erlebt habe. Das weiß man nicht von mir und wir hatten auch schon mal eine Folie, wo es wirklich Folge, wo es in Rollenspiele und Dinge, die für mich sehr, sehr abstrakt sind, ne, wo ich einfach gemerkt habe, so wow, das ist so gar nicht geläufig für mich. Also so Wortlaute zu kreieren, mhm. auf neue Wortschöpfungen zu kommen. Und der Weg hier, und das fand ich sehr, sehr schön für mich, obwohl ja ein Vorschlag ja auch rausgeputzelt ist. Ne? Ich hatte zwei Laute, ich hatte ein Wort und dann ist das auch so ein Moment von, okay, kam das jetzt nicht gut an? Ja. Zwei ja. gegen ein, sind Laute besser als nur Worte? Ja. Und sich davon einfach zu verabschieden, also der Weg für mich gegen die Nervosität, die hier so ein bisschen auch war, einfach, okay, wo ist das Gemeinschaftliche jetzt hier gerade? Kann ich andocken? Wo wirklich näher anstelle von... Hätte ja jetzt auch vorhin sagen können, wenn ihr meinen Vorschlag jetzt nicht haben wollt, dann
halt nicht.
So. Ja. Laute kann ich nicht. Ja. So habe ich aber nichts, sondern okay, ich rutsche jetzt rein. Und dann hatten wir das Szenario, da fühlte ich mich total, konnte mir B12 total gut vorstellen gerade. Und das mochte ich gerade, ne? Wo ich dachte, für den Transfer ist das vielleicht, ist, um zur Geschichte zu kommen, ja nicht nur vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass dem so ist, sind das vielleicht auch als Aushandlungsprozesse. Ne? Also was fühlt sich für mich gerade gut an und wie kann ich Teil dieser Gruppe jetzt sein?
Diese abstrakte Ebene hilft ja manchmal auch, um so ein Stück zurückzutreten. Ne? Das, was ich vorhin mit dem Tisch meinte, ne? Dass das ja gar nicht Teil unserer verschiedenen Geschichten ist, sondern eine gemeinschaftlich neue Geschichte. Und das ist ja auch ein ganz anderes Szenario, das so bisher wahrscheinlich noch nie erlebt wurde. Ja, genau. Und ich habe ja direkt gemerkt, wow, ich knüpfe anderen Bücher, die ich kenne, an Geschichten, die in diese Richtung schon gelaufen
sind. Genau, das macht es halt einfacher, klar. Jetzt, wir reden wieder, wie viel Fantasie möchten wir investieren. Ich denke, man kriegt es aber auf der Metaebene auch noch mit Personen hin, die sagen, okay, ich bin jetzt nicht so fett in Fantasy, Science Fiction oder sowas drin, weil dann geht's halt nur um das Wort. Also für was würdest du es verwenden oder sowas? Dann gehst du halt über einen anderen Punkt rein. Dann wird die Umschreibung dessen, in dem wir uns bewegen, des Szenarios halt von einem anderen Teil der Gruppe mitgetragen. Und ich konzentriere mich halt eher nur so auf das Ergebnis, was dahinter dann von
zum Beispiel. Ist ja gelungen. War ja gerade. Ja. Ne? Also das war ja die Situation. Und ich glaube, dass das total wesentlich ist, weil meine Gedanken gerade waren, was kann ich jetzt auch beisteuern? So, ne? Wenn ich nicht auf den Laut komme, kann ich vielleicht einen Impuls in die Runde gerade geben, der zu einem Laut führt.
Ja, zum Beispiel.
Kann
ja,
ich die genau. Maschine so beschreiben, dass wir uns alle drauf einigen, das Ding hat 8 Hebel und 300 Leuchte und ne? So, ja. Also mochte ich sehr.
Cool. Gemeinschaftliche Geschichte. Ja. Danke. Also wir wussten ja nicht, was passiert.
Jetzt
wollte ich gerade fragen, hattest du dir schon so ein Szenario überlegt?
Ich wusste ja nicht, auf was wir uns jetzt einigen. Also es hätte jetzt auch kommen können, so brauche ich nicht, ich möchte jetzt lieber mit Bäumen kuscheln.
Ist das der Punkt, wo wir nochmal schauen, so was wollten wir noch zu allem rund um Geschichten teilen? Etwas, was wir entweder noch nicht berührt haben und was wir heute aus dem Gespräch miteinander rausziehen.
Die Taschenmeister, yes. Ready?
Ready.
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Ist denn noch irgendwas, wo du sagst, oh, da sind wir nicht entlang gekommen, das noch wichtig zu erwähnen?
Ich glaube, wir haben ein gutes Wrap-up einmal durch den Lauf der Geschichte gemacht. Wir haben heute gemeinsam eine Geschichte erzählt. Also hier am Tisch ist gerade eine Geschichte entstanden auf mehreren Ebenen. Wir haben zum Schluss nochmal eine fantasievolle Geschichte zusammen erzählt. Das fand ich super schön.
Messi, was ist denn bei dir heute hängen geblieben aus dem Gespräch? Was purzelte für dich raus?
Witzigerweise glaube ich, das Einzige heute Morgen beim Aufstehen, als ich so über die Folge nachgedacht habe, weil ich war gar nicht bei Sprache, was so gar nicht mein Naturell entspricht. Das hat jetzt dein schauspielerischen Element finde ich sehr gut nochmal irgendwie so ins Spiel gebracht. Mhm. Also gemeinsame Sprache, Vokabeln. Ich bin im Diversitätskontext immer noch sehr bei den Themen, die wir ja mehrfach, die waren heute Morgen schon präsent, aber da denke ich jetzt gerade nochmal so verstärkt drüber im Sinne von, wie können wir vielleicht die permanente Inszenierung und Wiedererzählung der eigentlich gleichen Figur vermeiden und warum das so wichtig ist, kam im Gespräch, glaube ich. Also nicht nur, weil ich es langweilig finde, so also immer wieder dasselbe zu sehen, sondern auch, warum das eine, also was ich sehr schön finde, ist, dass Storytelling einen Organisationskontext, eine gesellschaftliche Kontext, einen individuellen Ebene hat und das, dieses Zusammenspiel finde ich gerade nicht nur schön, sondern einfach wichtig, für, auch für soziale Gerechtigkeit, um mal so ganz große Worte jetzt mal in den Raum zu bringen. Das nehme ich heute mit. Vielen Dank. Und die Karten fand ich ganz toll.
Gibt es was, was du mitnimmst aus dem Gespräch?
Ja, einen schönen Vormittag auf alle Fälle mit euch. Ich fand das sehr schön, wie wir am Anfang eben diese unterschiedlichen Ebenen aufgemacht haben. Dieses, ja, wir haben einen Begriff, sind wir wieder bei Wörtern, aber man denkt eben vielleicht im ersten Moment so, ja, okay, jeder hat ein ähnliches oder gleiches Verständnis davon. Und dann merkst du auf einmal, boah, da hängt viel, viel mehr dran. Also was verstehen wir dahinter? Wie interpretieren wir das? Und da auch nochmal drauf zu achten, so was macht Sprache eben mit uns und wie hören wir da genauer hin? Also auch diese Zwischennuancen dann mitzukriegen und dann auch zu sagen, lass uns nochmal über das Wort reden, um das Verständnis darüber zu klären, über was reden wir jetzt eigentlich hier? Und das halt wie mit meinem Credo hier zu sagen, was wird hier eigentlich gerade gespielt? Und um da nochmal zu gucken, ja, reden wir hier eigentlich gerade über die gleiche Regelbasis? Ist es das? Oder versteht doch jeder was anderes darunter? Und das haben wir heute Morgen wirklich ganz schön ausgearbeitet oder rauskristallisiert.
Was ich auf jeden Fall mitnehme ist, also du bist ja gleich eingestiegen mit, was ist denn für euch Storytelling? Was ist für euch ein Narrativ? Hm. Und da auch nochmal eine Unterscheidung darzulegen, hey, das darf unterschiedlich sein und ne, was du gerade schon, ich will jetzt nicht schiepieten, diese unterschiedlichen Verständnisse davon, die haben mich schon auch beeindruckt, muss ich sagen. Und zeitgleich diese Dimensionen von nicht nur Intention, sondern eben auch zeitlicher Faktor, Sicherheitsaspekt, fand ich nochmal interessant, den da auch, also das wird mich noch länger beschäftigen, definitiv. Und es gibt ja auch, du weißt das, Timothy, die Person, die so ein TED-Talk, glaube ich, darüber gemacht hatte, die unterschiedlichen Seiten einer Geschichte.
Chimamanda Ngozi Adichie, The Danger of a Single Story.
Ja, genau. Ja. Danke. Ich wusste, wer weiß das. Und auch das ist hier auch deutlich geworden, ne, dass es hier ganz unterschiedliche Erzählweisen gibt, die aber zu einer Geschichte auch verknüpft werden dürfen und das ja auch bereichernd ist. Und das finde ich total schön. Obwohl ich bei dem einen Abend nicht dabei sein konnte, dass ich hier so ein bisschen Eindruck gewinnen durfte.
Danke, dass ihr das Experiment mitgemacht habt.
Und ich habe es vorhin schon angeteasert, Markus teilt Dinge auch auf LinkedIn in dem Fall. Das ist, glaube ich, so dein Kanal.
Genau, der Primärkanal.
Das heißt, die Menschen dürfen dir folgen, dürfen sich vernetzen, dürfen Stories mit dir austauschen.
Genau, sie können Stories mit mir teilen. Wir können neue Stories gemeinsam schreiben, gerne auch. Kommt da einfach auf mich zu.
Wenn ihr eine Geschichte erzählen wollt, beamt ihr euch bitte hierher oder auf den Mars. Ich weiß nicht, ob wir da auch landen. Bei der B12 kann man.
Genau, an der B12 treffen wir uns.
Da könnten wir durchaus Verbündete brauchen.
Aha. Ja, für die ganzen Tautaus. Yes. Damit hier kein Tautau entsteht, kommt einfach hierher.
Unbedingt.
Bye.
Bye.
Ciao.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.